Eiserne Flöte Nummer 94. Allein leben. Ein Mönch kam zu Yunshu und fragte: Wie kann ich auf dem Gipfel des Berges allein leben? Yunshu erwiderte: Warum gibst du dein Sendo im Tale auf und steigst auf den Berg? Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Wie kann ich auf dem Gipfel des Berges allein leben? Den Kontext dieses Gesprächs kennen wir nicht. Wir wissen nicht, ob dieser Mönch diese Frage ernst meinte oder ob er eigentlich Yunshu nur prüfen wollte und gucken wollte, wie der auf sowas reagiert, was sein Verständnis ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass er das ernst meinte, diese Frage. Denn das ist eigentlich etwas, was für uns sehr normal wäre, so eine Frage zu stellen. Wie kann ich auf dem Gipfel des Berges allein leben? Unsere Zen-Übung beginnt damit, dass wir auf irgendeine Art und Weise mit Zen in Berührung kommen. Vielleicht eine Zen-Gruppe finden oder einen Film sehen oder Bücher lesen, meistens wahrscheinlich Bücher lesen. Und so begegnen wir als erstes, zum ersten Mal in irgendeiner Form der Welt des Zen. Und die Welt des Zen stellt sich für uns dar als eine vollkommen verschiedene Welt von unserer Alltagswelt. Also wenn man zum Zen geht, geht man an einen bestimmten Ort. Man zieht wahrscheinlich auch noch bestimmte Klamotten an. Zen-Kleidung. Dann macht man Zen-Handlungen. Also man rezitiert, man trinkt auf eine ganz bestimmte Art und Weise Tee, man sitzt zusammen, man macht Kin-Hin, Gehmeditation. Auch die Gehmeditation ist nicht einfach nur rumgehen, sondern ist auch genau festgelegt. Eine ganz besondere Form von Übung. Ganz klar festgehalten, wie sie aussieht. Vollkommen klar, was da richtig und was falsch ist. Und ganz klar abgegrenzt vom Rest. Diese Tatsache, dass Zen uns so abgegrenzt erscheint, macht es eben auch so anziehend. Die meisten Leute gehen nicht deswegen zum Zen, weil sie eben ein großes Interesse an japanischer Kultur hätten oder sowas. Oder japanischer Folklore. Ganz wenige vielleicht. Sondern der Weg zum Zen führt darüber, dass ich das Gefühl habe, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas fehlt mir. Mit irgendetwas komme ich nicht klar. Ich muss irgendwie an mir arbeiten. Ich muss irgendetwas korrigieren. Ich muss irgendetwas erkennen. Oder ich muss irgendeine Ebene erreichen, die mir zurzeit nicht zugänglich ist. Der Weg zum Zen führt darüber, dass ich in irgendeiner Art und Weise einen Mangel wahrnehme, dass mir irgendetwas fehlt. Deswegen mache ich das. Deswegen fange ich damit an. Ob mir das so zu 100% bewusst ist, sei mal dahingestellt, das muss nicht immer so sein. Aber eigentlich ist es meistens so. Man kann das gut erkennen. Es gibt auch ein paar Leute, die eigentlich an der Exotik interessiert sind, dieser ganzen Zen-Geschichte, japanophil sind, vielleicht einen Hang zu dieser japanischen Ästhetik haben, was da alles so dranhängt, Teezeremonie, Shakuhachi, die ganzen Zen-Künste, Blumenstecken oder sowas. Wenn man aus der Ecke kommt, kann es auch sein, dass man sich dem Zen zuwendet man könnte sagen, aus ästhetischen Gründen oder um seine ästhetische Wahrnehmung zu vertiefen. Wenn das so ist, wenn das der Beweggrund war, wenn es wirklich eine rein ästhetisch neugierige Motivation ist, dann ist das so, dass dieser Reiz zwischen 2 bis 4 Jahren verblasst ist, dass man erkennt, okay, die tragen jetzt so schwarze Klamotten, na und, weiß jetzt, wie das aussieht. Und diese ganzen Formen, dieses Zackige, das es übrigens in der Form in Japan gar nicht gibt, das ist in Deutschland viel zackiger als in Japan. Das kenne ich jetzt auch, ich weiß jetzt, wie das geht. Vielleicht dauert es noch ein bisschen länger, vielleicht muss ich noch ein paar Ämter lernen, Chikijitsu sein und Vorsitzende sein, den Leuten erklären können, wie die Zen-Übung durchgeführt werden muss in der Praxis und Übungen leiten. Vielleicht brauche ich das auch noch. Dann dauert es vielleicht noch ein bisschen länger. Aber wenn das wirklich meine gesamten Motivationen sind, dann bin ich nach 8 Jahren spätestens nicht mehr dabei. Und meistens bin ich früher weg, so nach 2 bis 4 Jahren, würde ich sagen. Aber bei den meisten Leuten, die zum Zen kommen, ist das nicht die Motivation. Es ist kein ästhetisches Interesse, sondern es ist wirklich ein Suchen, die Wahrnehmung eines Mangels, das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht in meinem Leben und Zen scheint ein Weg zu sein, wie ich damit irgendwie umgehen kann. Vielleicht, wie ich das beheben kann, dieses Problem. Was dann eben in dieser Sicht beinhaltet ist, wenn ich sage, ich nehme einen Mangel wahr oder einen Fehler oder was auch immer, ist eine gegensätzliche Welt. Ich trenne mein Erleben dann auf. Es gibt die Zeit, wo ich in Samsara, wie die Buddhisten das nennen, bin, in der Werdewelt, der Welt, wo Gier, Hass und Verblendung vorherrschen sind, die meiste Zeit. Und es gibt die Zen-Welt. Die Welt der Freiheit, der Meditation, der intuitiven Weisheit. Das ist die Welt, wo der Buddha wohnt. Ein Buddha-Land. Das heißt, wenn ich so eine Übungsstätte habe, wo ich immer wieder hingehen kann, dann ist das ein kleines Buddha-Land für mich. Und im Unterschied zu den Buddha-Ländern, von denen in den Mahayana-Sutras die Rede ist, hat dieses Buddha-Land eine Eingangstür, wo ich durchgehen kann. Umgekehrt auch bedeutet, ich kann auch wieder rausgehen. Ein Schritt, ich bin drin, ein Schritt, ich bin draußen. Außen, kein Buddha-Land, Werdewelt, hier Hass, Verblendung, Verwirrung. Ein Schritt da hinein, Buddha-Welt, Zen-Welt, richtige Welt, da wo ich hin will. Und genauso ist es mit der Zeit. Es gibt die Samsara-Zeit, was immer noch 90% meiner Zeit ausmacht, wenn ich alles zusammenrechne. Keine Ahnung, wenn ich einmal in der Woche zu einem regelmäßigen Zen-Termin gehe. Die Samsara-Zeit gegen die Zen-Zeit. Die Zen-Zeit beginnt halt in dem Moment, wo ich in das oder Zen-Land eintrete und hört wieder auf, wenn ich rausgehe. Nach und nach stelle ich dann auch fest, dass sogar die Zeit im Buddha-Land, im Zen-Land und die Zen-Zeit in sich nicht ganz rein ist. Sogar da wird ja noch gequatscht. Sogar da ist mein Geist nicht die ganze Zeit gesammelt, sondern auch da gibt es irgendwelche egoistischen Willensäußerungen. Es gibt auch Pausen, Zeiten, wo nicht geübt wird. Es gibt Leute, die da aus meiner Sicht gar nicht richtig hingehören. Es gibt Sachen, die da eigentlich gar nicht üben sollten. Die Pausen sind zu lang und, und. Also suche ich eine Destillation des Buddha-Landes. Das heißt, ich packe das alles in einen Kolben, erhitze das und sorge dafür, dass alles, was da Samsara-mäßig noch drin ist, rausgedampft wird und versuche, mehr zum Kern dieses Buddha-Landes zu kommen. Das heißt natürlich, dass dieses Buddha-Land auch weiter einschrumpft. Von meiner ganzen Buddha-Zeit und meinem ganzen Buddha-Raum bleibt nur noch ziemlich wenig übrig. Aber das ist halt der Preis, den ich dafür zahle, dass ich sage, ich will mich nur auf die Essenz des Zen konzentrieren. Und alles, was nicht Essenz des Zen ist, ist Samsara und damit will ich nichts zu tun haben. Also bin ich bemüht, meine Übung intensiver zu machen und konzentrierter zu machen. Und alles, was meinem Bild davon nicht entspricht, wird beiseite geschoben. Das ist alles nicht wichtig. Dann komme ich irgendwann dahin, dass die Sendo, in der ich bin, leider nicht wegen mir, sondern wegen der anderen Leute, die da sind, die das leider nicht richtig so ernst nehmen, grundsätzlich eigentlich nicht geeignet ist, ein Buddha-Land zu sein. Hätte zwar eigentlich Potenzial, aber wenn ich mir das angucke, wie die Leute hier ihre Übung betreiben, wie ernst sie nehmen oder beziehungsweise wie nicht ernst sie sie nehmen, dass sie sich nicht mal an die einfachen Regeln halten, dann erkenne ich, eigentlich geht das hier nicht. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich mit meinem Buddha-Land gar nicht in der richtigen Gegend bin. Ich bin hier in Deutschland. Deutschland hat keine lange buddhistische Tradition, schon gar keine lange Zen-Tradition. Das heißt, das ist hier gar nicht so richtig heimisch. Die Leute, die hier Zen praktizieren, machen das halt auch irgendwie so nebenbei. Und wenn ich richtig vorankommen will und in eine ernsthafte, konzentrierte Praxis hineinkommen will, die wirklich wirkt, dann brauche ich was Besseres. Dann reicht das nicht, hier einmal in der Woche, zweimal in der Woche, ein paar Sessions im Jahr in so eine komische Gruppe reinzukommen. Und dann überlege ich mir, wo wäre ein besserer Ort? Wo ist der optimale Ort für meine Praxis? Bestimmt nicht hier. Das sehe ich ja. Ich habe ja nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Also muss der richtige Ort für meine Praxis irgendwo anders sein. Weil ich natürlich Bücher gelesen habe über Zen-Klöster, weiß ich, dass es diese idealen Orte gibt. Stehen in ganz vielen Zen-Geschichten. Riesige Klöster in China der Tang-Zeit. Gibt es heute nicht mehr, wissen wir. Aber es gibt in Japan diese Klöster. Und da, das sind wirklich reine Buddha-Länder. Die sind für Profi-Buddhisten gemacht. Sind in einer buddhistischen Kultur entstanden. Und die Leute, die da leben, machen das wirklich 100%. Die sind ganz in dieser Übung. Und wenn ich da hinkäme und mich da dann 100% darauf einlassen würde, dann wäre meine Chance, Befreiung zu erlangen, das zu erreichen, was ich mit meiner Zen-Übung suche, auf jeden Fall deutlich höher als hier. Hier funktioniert das irgendwie nicht. Hier habe ich keine Basis. Also muss ich herausfinden, wie ich an diesen idealen Ort der Übung komme. Heutzutage ist der ideale Ort für die Übung selbstverständlich Japan für Zen. War nicht immer so, früher war das China. Wenn man die alten japanischen Schriften liest von Dogen oder solchen Leuten, dann beschreiben sie immer China als das gelobte Land des Zen. Und das ist schon ein bisschen punkig von Dogen, wenn er sagt, ihr müsst nicht nach China, ihr müsst nicht durch irgendwelche fremden Königreiche laufen und ihr müsst auch nicht nach Indien, ihr könnt hier praktizieren. Aber für uns ist Japan das, was für einen klassischen Japaner China war, das gelobte Land des Zen. Deswegen kommt der Wunsch auf, man müsste in so ein Kloster gehen und da richtig praktizieren. Den ganzen Tag, 24 Stunden. Das geht hier ja gar nicht, so wie wir hier leben. Das ist ja unmöglich. Aber da in Japan, da ist der ganze Ablauf darauf zugeschnitten und das würde gehen. Aber vielleicht lässt mein Leben das aus irgendwelchen Gründen nicht so einfach zu. Vielleicht habe ich Familie, um die ich mich noch kümmern muss, bin irgendwie eingebunden. Vielleicht habe ich auch das Problem, dass ich in ein Kloster möchte, wo die Regel ist, dass Leute über 40 nicht mehr rein dürfen. Ist tatsächlich so, gibt es. Sie sagen, jemand, der über 40 ist, der hat im Allgemeinen nicht die geistige Flexibilität, um sich noch an so einen Ablauf zu gewöhnen. Deswegen wollen die solche Leute nicht da haben. Und wenn ich dann genau in dieses Kloster rein will, wird das halt nicht klappen. Ne? Komm da nicht hin. Und dann hänge ich da. Ich sitze hier in Deutschland am Platz meiner Übung. Ich erkenne, dass hier eigentlich der Weg nicht weitergehen kann. Ich weiß, dass es einen anderen Platz gibt, eigentlich, aber ich komme da nicht hin. Was kann ich tun? Der einzig richtige Weg in dem Fall ist natürlich zu sagen, tja, dann halt nicht. Ist ja nicht meine Schuld. Ich habe die Möglichkeit nicht. Und sicherlich hätte der Buddha das auch gesagt. Zu 100%. Er hätte ganz bestimmt gesagt, wenn die Übungsbedingungen, die er vorfindet, nicht zu 100% ideal sind, in jeder Hinsicht, dann bemüht euch am besten überhaupt nicht. Dann wartet einfach, bis die Befreiung zu euch kommt. Die kommt dann von selbst, ihr müsst das einfach nur lang genug abwarten. Das hat er natürlich nicht gesagt. Was eigentlich klar wird, wenn man sich diese Geschichte anschaut, ist, dass alles, was ich mache, wenn ich solche Vorstellungen aufbaue, die am Anfang vollkommen natürlich sind, alles, was ich dann mache, ist die Verantwortung für meine Übung wegschieben. Und meine Möglichkeit, irgendwie an meiner Befreiung zu arbeiten, auch wegschiebe. Dass ich letztendlich damit sage, ich würde ja, wenn ich könnte, wenn man mich denn ließe, aber man lässt mich ja nicht. Die Umstände sind nicht so und deswegen kann ich auch so etwas wie Befreiung nicht finden. Und deswegen ist es eben auch eine sehr beliebte Fluchtfantasie, in ein Kloster zu gehen und sich vorzustellen, dass das da alles einfach wäre. Wenn man mal auch nur kurze Zeit in einem Kloster war, stellt man fest, dass es da in der Tat Vorteile gibt, dass es bestimmte Sachen gibt, die man da sehr viel besser lernen kann. Also zum Beispiel hat man die Möglichkeit, solche Sachen wie Samadhi tiefer zu erleben, weil man wirklich sehr viel Zeit mit Sitzen und von der Welt zurückgezogen erlebt, so ähnlich wie wir das hier jetzt bei so einem Wochensession haben. Wir sind auch ein wenig quasi im Kloster von unseren normalen Beanspruchungen entfernt und wir können bestimmte Sachen so besser erfahren als in unserem Alltag, den wir normalerweise haben. Das ist also ohne Zweifel ein Vorteil, den man im Kloster lernen kann. Was man auch lernen kann, ist, mit den Dingen, die man tut, einfacher eins werden. Im Kloster gibt es nicht viele verschiedene komplizierte Tätigkeiten, die man unternehmen müsste. Es gibt immer die gleichen Abläufe, auch so ähnlich wie hier. Essen kochen, Tisch decken, Gartenarbeit. Keine Sachen, die komplizierte Abwägungen verlangen. Oh, soll ich jetzt das machen oder lieber das machen? Das muss ich alles mal durchrechnen oder sowas. Solche komplizierten Sachen gibt es da meistens nicht für den normalen Übenden. Auch ohne Zweifel Vorteile. Demgegenüber gibt es aber auch einen Haufen Nachteile, die wir meistens nicht sehen, weil wir eine Tendenz haben, die günstigeren Zustände, die Kirschen im Nachbarsgarten, woanders zu sehen. Woanders ist alles besser. Und ein großer Nachteil in der Klosterübung ist, dass meine Erkenntnis nie geprüft wird und dass letztendlich das Brennholz für meine Übung auch nicht unbedingt da ist. Das heißt, meine Erkenntnis wird nicht geprüft. Das ist ja prima, wenn ich zum Beispiel in meinem Kloster sitze, 10 Jahre und ein tolles Samadhi verwirkliche oder sowas. Und dann irgendwann aus irgendeinem Grund aus dem Kloster raus muss oder die Nicht-Klosterwelt kommt in mein Kloster rein, keine Ahnung, weil Krieg ist, irgendwelche Leute da einquartiert werden, was auch immer. Und ich feststelle, dass ich von dieser Situation total überfordert werde, dass ich damit überhaupt nicht umgehen kann, dass ich darauf gar nicht wechseln kann. Können wir uns nicht vorstellen, weil wir nie so eine lange Klosterzeit erlebt haben. Aber die Koran-Geschichten sind voll davon. Es gibt auch von Bhagwan, Osho, eine ähnliche Geschichte, wo erzählt wird, dass ein heiliger Mann oder jemand, der es werden wollte, Jahre auf einem Berg verbracht hat als Einsiedler und zu Bhagwan kommt und mit ihm spricht. Und Bhagwan sagt ihm eigentlich nur, dass er zwar jahrelang auf dem Berg gewesen ist, aber nie seine Vorstellung aufgegeben hat. Und dieser Mann erkennt das immerhin und bricht in Tränen aus. Das heißt, obwohl du jahrelang dich in so einem Kloster rumtreiben kannst, kann es sein, dass du dich gar nicht weiterentwickelst. Kann sein, dass du zwar in einen eingefrorenen Zustand hineingehst, sozusagen, weil dich von außen nichts mehr in Anspruch nimmt, wo du eigentlich ganz zufrieden bist mit dem, was da passiert. Aber wo es letztlich auch so ist, dass keine Entwicklung, keine Reifung stattfindet in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, dass du eigentlich vollkommen der gleiche, gierige, verblendete, hasserfüllte Mensch bleibst, der du vorher warst, bloß weil es gerade keine geeigneten Objekte dafür gibt im Klosterumfeld. Deswegen ist ein Kloster so gestrickt, wie es gebaut ist, weil es keine geeigneten Objekte für die drei Gifte gibt, wirken sich momentan nicht aus. Und du denkst, du hast den Frieden gefunden. Aber wenn du das Kloster wieder verlässt, tauchen sie spontan auf und es ist viel, viel schlimmer, als es uns geht. Denn wir gehen immer wieder rein und raus. Wir gehen immer wieder rein in so einen Session-Zustand oder gehen an einen Ort der Übung und wir gehen auch wieder raus in unseren Alltag. Und wir stellen immer wieder fest, wie weit es denn wirklich mit unserer Befreiung ist, wie frei wir uns wirklich fühlen, wie unfrei wir in Situationen wirklich sind, ob wir leiden oder nicht. Meistens stellen wir fest, dass wir nach wie vor leiden, aber dieses nach wie vor Leiden ist für uns eben auch Motivation, weiterzuüben. Und wir üben mit einer sehr ernsthaften Motivation. Es ist teilweise so im Kloster, was wir so verherrlichen, idealisieren, dass die Leute da einfach nur ihre Zeit absitzen, um den Kloster von ihrem Vater, um den Tempel von ihrem Vater zu erben. Und so einen Tempel zu haben, ist ein großes Geschenk in Japan. Denn du hast ein großes Gebäude für Platz, das die meisten Leute nicht haben. Und deswegen versucht man dafür zu sorgen, dass der in der Familie bleibt. Also wenn ich Zen-Priester bin und ich möchte, dass das Gebäude in der Familie bleibt, dann muss ich dafür sorgen, dass mein Sohn auch Zen-Priester wird. Also schicke ich ihn in die Grundausbildung, ins Kloster, damit er Zen-Priester werden kann. Da lernt er dann 3 Jahre lang Zen zu üben. Das heißt, er lernt die ganzen Zeremonien zu machen, die man als Priester machen muss. Und natürlich gehört eine Grundausbildung in Zazen dazu. Bei ganz vielen Leuten ist es so, habe ich mir sagen lassen, sobald die ihre Grundausbildung beendet haben, ist das das letzte Mal in ihrem Leben, dass sie Zazen gesessen haben, weil sie diese Quälerei, wo sie durchgeprügelt wurden, sozusagen, einfach nie wieder erleben wollen. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr in so ein Kloster reinkommt, wo das die Motivation ist, wie die Leute da drauf sein müssen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das vielleicht nur von hier aus wie der ideale Ort für die Übung aussieht. Es ist nicht so, dass es schadet, so etwas mal mitgemacht zu haben, aber diese Vorstellung, wenn ich da wäre, wenn ich da dauerhaft leben könnte, dann würde alles anders, führt einfach sehr stark in die Irre. Der Mönch möchte gerne auf so einen Gipfel des Berges. Eigentlich fragt er, wie komme ich aus dieser ganzen Scheiße raus? Was kann ich tun? Wo muss ich hingehen, damit ich üben kann? Yunshu, warum gibst du dein Sendo im Tal auf und steigst auf den Berg? Letztendlich die Frage, wie gehst du eigentlich mit dir selbst um? Wie glaubst du, dass Übung funktioniert? Glaubst du wirklich, dass Übung außerhalb von dir funktioniert? Und glaubst du wirklich, dass es irgendeinen bestimmten Ort für die Übung gibt, der außerhalb von dir ist und von dem du dich trennen kannst oder nicht? Also, wenn man feststellt, dass man in so einer Wahrnehmung hängt von einer abgetrennten Buddha-Welt oder einer idealen Übungswelt und einer schlechten und schwierigen Alltagswelt, dann muss man sich klar machen, dass diese Sichtweise ein Teil des Problems ist. Warum ich leide. Und dass der Weg zu mehr Freiheit eigentlich nur darüber führen kann, dass ich mir das bewusst mache, dass die Übung immer da ist, wo ich gerade bin. Und dass die Übung zu Hause ist und dass schlechte Bedingungen, egal wie schlecht sie sind, letztendlich nicht per se schlecht sind, sondern dass ich immer entscheiden kann, ob ich sage, ich benutze sie für mich, ich benutze die Nachteile, die diese Situation gerade hat, oder eben nicht. Also Nachteile sind, ich komme nicht in tiefe Samadhi, ich werde immer rausgerissen, ich muss mich immer mit den Anforderungen der Welt konfrontieren lassen. Klingt erstmal wie ein Nachteil. Ist alles eine große Chance. Ist immer eine Chance herauszufinden, einerseits, wie frei bin ich gerade und andererseits, wie kann ich mein Üben so anpassen, dass es wirklich meine ganze Wahrnehmung, meine ganze Realität umfasst. Wenn ich das nicht tue und weiter den Gedanken pflege, das Buddha-Land, in dem ich üben kann, ist eine Idealwelt, die es nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Orten gibt, dann führt das letztlich dazu, dass meine Gelegenheit zu üben und meine Gelegenheit zu praktizieren und meine Gelegenheit auch frei zu sein und Freiheit zu erfahren, unglaublich reduziert wird. Also auch wenn es sehr schön ist, mit euch so ein Session zu machen, macht euch eben auch klar, auch wenn das Session vorbei ist, heißt das nicht, dass eure Übung aufhören muss. Und macht euch auch klar, dass eure Übung im Alltag nicht so sein kann, wie sie hier ist. Ihr könnt nicht die ganze Zeit so tun, als wärt ihr auf einem Session. Es gibt für jede Ort für jeden Zeit eine angemessene Art zu üben. Ganz viele Koans handeln davon. Wie erklärt ihr den Buddhismus einem schreienden Baby oder sowas? Es ist eben nicht sich hinsetzen, sitzen und gucken, ob es dann irgendwann aufhört. Also, wenn das Session vorbei ist, macht euch klar, die Übung muss dann nicht aufhören. Wenn ihr dagegen entscheidet, dass die Übung dann aufhört, dann nehmt ihr eurer Übung sehr viel Kraft und sehr viel Möglichkeit. Hi!